Wir möchten mit euch heute die Predigtreihe im Lukas-Evangelium weitermachen, die ich ja schon seit Ende letzten Jahres zu Weihnachten gemacht habe. Und mittlerweile sind wir in Kapitel 7 gestrandet, angekommen. Wir haben das letzte Mal, vor 2 Wochen müsste das gewesen sein, Kapitel 12 vorgezogen, aufgrund des Erntedankfestes. Das hätte sonst nicht gepasst mit dem Kapitel 7. Also wundert euch nicht, die letzte Begebenheit, also das Ende von Kapitel 6, um uns mal wieder in die Geschichte mit hineinzunehmen, war das Ende der Bergpredigt. Kurz zusammengefasst in einem Satz, Gnade erlebbar machen. Gnade, darum ging es, wollte Jesus dem Volk erlebbar machen. Und zwar auch durch die Bergpredigt, was das bedeutet, Gnade weiterzugeben. Heute sind wir an einem Punkt, wo diese Bergpredigt beendet ist. Jesus geht wieder nach Kapernaum, zu einer Stadt, die er schon kannte. Eine Stadt, die ihm sehr bekannt war. Und ich möchte euch gleich mit hineinnehmen in den Text. Kapitel 7, 1 bis 10. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich mich auch nicht selbst für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Punkt. Fanden sie den Knecht gesund. Solchen Glauben, das ist die Überschrift der Predigt. Und wenn wir hineinschauen, dann startet sie mit Glauben, der vertraut. Wir sehen da eine Beziehung, die da gewesen sein muss, zwischen dem Hauptmann und dem Knecht, die nicht einfach nur so abhängig war aufgrund ihres Verpflichtungsverhältnisses, dass ein Hauptmann in einen Knecht investiert, der ja auch viel Geld gekostet hat, und wenn der krank wird und am schlimmsten noch stirbt, dann einen finanziellen Verlust für diesen Hauptmann bedeutet, weil er sich einen neuen anschaffen musste. Man merkt direkt, dass das nicht der Punkt ist. Der Hauptmann macht sich keine Sorgen darum, dass ihm ein finanzieller Verlust irgendwie entgegentritt, sondern da stehen so 2 kleine Worte, die er sagt oder die er überbringen lässt. Dieser Knecht ist mir lieb und ist es mir wert. Da geht es um viel mehr. Und irgendwie scheint man sich zu fragen, weshalb? Weshalb ist da viel mehr, eine viel tiefere Beziehung zwischen den beiden, als einfach nur, ja, da ist jemand Knecht und der eine befiehlt. Und er sagt es ja selbst, der Hauptmann. Der kann befehlen und er weiß, wie das läuft und er kann auch Befehle entgegennehmen. Aber zwischen den beiden scheint etwas ganz anderes zu sein. Eine viel innigere Beziehung und man möge fragen oder kann anfangen zu fragen, wie die entstanden ist. Hat als erstes der Knecht so fleißig für den Hauptmann gearbeitet und war so vertrauensvoll, dass dann der Hauptmann ihm entgegenkam und auch seine Gunst gezeigt hat und in ihn investiert hat? Oder war es erst der Hauptmann, der dem Knecht so viel Freiraum gegeben hat, dass der Knecht dies auch mit ordentlicher Arbeit dem Hauptmann zollte und viel zurückgab? Aber ich glaube, dass die Frage in einer innigen Beziehung gar nicht gestellt wird, wer angefangen hat. Dass die total unrelevant ist. Dass es gar nicht darum geht, wer hat begonnen und weshalb ist das jetzt so gekommen. Und Jesus zeigt uns auch gar nicht auf, oder beziehungsweise Lukas in diesem Evangelium, weshalb diese Beziehung nun so ist. Sie wird uns einfach dahingestellt als eine Beziehung, die außergewöhnlich in dieser Zeit war. außergewöhnlich, weil alle hinhörten, wieso liebt der Hauptmann, ein römischer Herrscher, einen Knecht, der Jude ist? Ja, wieso ist er ihm so zugeneigt? Warum haben die ein so freundschaftlich gutes Verhältnis, das über die Arbeit und das Alltägliche hinausgeht? Aber das ist nur der Anfang.
Was ich so erstaunlich finde, ist, dass diese Knechte, die vom Hauptmann geschickt wurden und die zu Jesus kamen, nicht diese Bitte des Hauptmanns Jesus überbracht haben, sondern sie haben erstmal von diesem Hauptmann erzählt und haben gesagt, dass der Hauptmann es wert sei, dass Jesus zu ihm kommt und sein Knecht heilen würde. Also diese Knechte, die waren alle Juden und dieser Hauptmann war kein Jude. Und diese Knechte haben von diesem Hauptmann gesagt, dass er es wert sei, dass Jesus zu ihm kommen kann. Und ich finde das total erstaunlich, weil welcher Knecht hätte denn früher gesagt, dass mir mein Herr oder mein Hauptmann wert sei? Also wenn ich mir das vorstelle, dass ich früher Knecht war, würde ich so von meinem Hauptmann reden? Dieser Text zeigt zwei Dinge auf, warum diese Knechte ihren Hauptmann für wert halten. Erstens, dieser Hauptmann liebt dieses Volk der Knechte, das Volk der Juden, das Volk Israel. Und zweitens hat dieser Hauptmann eine Synagoge gebaut und kennt diesen Glauben der Knechte. Aber dieser Hauptmann hat seinen Knechten nicht nur oder begleitet sie nicht nur in ihrem Glauben, sondern hat ihnen auch ein Zuhause geschenkt oder gibt ihnen ein Zuhause, einen Ort, wo diese Knechte Gemeinschaft erleben können, wo diese Knechte ihren Glauben ausleben dürfen. Und das haben sie ganz sicher nicht nur in der Synagoge getan, sondern auch bei dem Hauptmann. Wie hätte dieser Hauptmann sonst von dem Glauben erfahren können? Aus Sicht der Knechte war der Hauptmann es wert, dass Jesus zu ihm kam, um den Knecht zu heilen. So ging Jesus halt mit den Knechten zu dem Haus des Hauptmanns. Doch bevor Jesus ankam, schickte der Hauptmann erneut Knechte zu ihm, die hier im Bibeltext, in welchem Vers ist das? Ich weiß es nicht. Die hier Freunde genannt werden. Diese Knechte werden Freunde des Hauptmanns genannt. In Vers 6 wird es genannt, danke. Und das zeigt nochmal so diese Beziehung auf zwischen dem Hauptmann und seinen Knechten, dass die Knechte und der Hauptmann sich Freunde nennen. Und auch schon nochmal diese Beziehung, dass die Knechte sagen, dass es der Hauptmann wert ist. Diese Knechte, also die Knechte, die aus dem Haus kamen und zu Jesus kamen, überbrachten Jesus eine Botschaft, in der stand, dass der Hauptmann nicht persönlich mit Jesus sprechen wollte, weil er von sich selbst gesagt hat, dass er es selbst nicht wert sei, mit Jesus, also Jesus gegenüberzutreten und ihm die Bitte zu sagen, dass er bitte seinen Knecht heilen soll, sondern dass Jesus nur mit seinen Worten den Knecht heilen kann. Er hat sich selbst als nicht würdig erwiesen, dass Jesus unter sein Haus kommt. Es ist total interessant, dass die Hauptperson neben Jesus, dieser Hauptmann, überhaupt nicht persönlich in dieser Geschichte auftaucht. Er schickt immer seine Knechte und er spricht nie persönlich mit Jesus. Trotzdem ist er so diese Hauptperson. Und er spricht nicht mit Jesus, weil er sich selbst nicht für würdig hält. Dabei hat Jesus doch eigentlich schon mit seiner Reaktion, dass er den Knechten gefolgt ist und zum Haus gehen möchte, dass er dem kranken Knecht helfen möchte, hat er ihm doch schon gezeigt, dass der Hauptmann es wert ist, dass Jesus zu ihm kommt. Lukas will hier gleich zwei Dinge deutlich machen. Auf der einen Seite zeigt Lukas, dass dieser Hauptmann es nicht wert ist, eigentlich, dass Jesus zu ihm kommt. Und er schickt diese Knechte, diese jüdischen Knechte, die zum Volk Israel gehören. Und er kennt ja diesen Glauben dieser Knechte und schickt sie deshalb zu Jesus, damit Jesus zu ihm kommt, um seinen Knecht zu heilen. Und durch diese Bitte dieses Hauptmanns will er vielleicht nicht erwarten, dass er zum Volk Israel aufgenommen wurde. Also zum Volk Israel konnten ja nur die Juden aufgenommen werden. Oder es war nur möglich, dass Juden zum Volk Israel gehört haben. Und dieser Mann war ein gläubiger Mann. Und also dieser Hauptmann war ein gläubiger Mann und kannte den Glauben. Und trotz dieser Bitte an Jesus und dieses Glaubens würden die Juden trotzdem sagen, dass dieser Hauptmann nicht in das Volk aufgenommen werden kann, aus jüdischer Sicht. Aber ist es nicht eigentlich genau das, wieso Jesus auf diese Welt gekommen ist, um uns zu zeigen, dass wir Menschen, dass wir Gott wichtig sind, dass wir es wert sind, dass wir mit Gott zusammen leben können? Er ist hier auf diese Welt gekommen, um hier das Verlorene zu finden, um es wiederzufinden und um es zu retten. Und er ist gekommen damals wie auch heute, um uns deutlich zu machen, dass er sich hier für jeden Zeit nimmt, wirklich für jeden, wie auch dem Hauptmann, dass er sich Zeit für uns nimmt, weil wir es wert sind. Jesus will auch in unser Haus kommen. Wir denken manchmal so wie der Hauptmann, dass wir es nicht wert sind, aber wir sind es wert. Jesus möchte mit uns zusammenleben. Das kann man vielleicht so an einem Beispiel klar machen, wenn uns etwas wert ist, dann versuchen wir doch möglichst viel Zeit in das zu investieren, um was es uns geht. Zum Beispiel, wenn jemand seinen Garten liebt, versucht er viel Zeit da hinein zu investieren und hegt und pflegt diesen Garten oder sein Auto oder investiert Zeit in seinen Beruf. Und wir investieren auch oft in Freundschaften, also nicht nur Zeit und Geld, wir investieren uns auch selbst rein in diese Freundschaft. Und Jesus möchte sich auch selbst hinein investieren in unser Leben. In Freundschaften wissen wir genau, ob wir jetzt jemandem wertvoll sind oder ob wir jemanden als wertvoll empfinden. Und selbst wenn wir immer von Gott auch hören, dass wir ihm wertvoll sind, kommt das meistens oder manchmal nicht in unser Herz hinein. Und es ist genauso wie bei diesem Hauptmann. Er denkt, er sei es nicht wert, dass Jesus in sein Haus kommt, weil er nicht zum Volk gehört. Und das geht nicht in sein Herz, es geht nicht in sein Herz rein, obwohl er es eigentlich wert ist. Wir bekommen manchmal so Bilder von Gott eingeredet, die überhaupt nicht mit dieser Sehnsucht Gottes, mit uns zusammenzuleben, überhaupt nicht übereinstimmen. Und selbst wenn wir wissen, dass wir ihm wertvoll sind, heißt das noch lange noch nicht, dass wir das auch leben.
Glaube, der vertraut nicht nur. Glaube sagt nicht nur von Gott zu uns, dass wir es wert sind, sondern Glaube wagt es auch. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann springt zum Schluss uns dieses Wort, solchen Glauben, das Jesus so feststellt bei diesem Hauptmann, ins Auge. Jesus sieht diesen Glauben dieses Hauptmanns nicht als selbstverständlich an. Und Jan hat es gerade schon deutlich gemacht, dieser Hauptmann kennt die Juden. Dieser Hauptmann weiß alles, worum es sich da dreht. Und dieser Hauptmann liebt dieses Volk, aber er fühlt sich nicht zugehörig, weil die Botschaft eindeutig ist. Du bist es zwar wert aus Sicht der Knechte, dass Jesus dein Befehl oder deine Bitte erhört, mitzukommen und deinen Knecht gesund zu machen, der ein Jude ist, aber es kommt nicht der Satz nach, du bist es wert, dazu zu gehören. Der fehlt. Und Jesus bricht diese Situation, diesem nachgefolgten Volk in Kapernaum völlig auf. Er sagt ihnen, Glaube wagt. Wenn ich feststelle, dass bei einem Menschen, der an Jesus glaubt und der diesen Schritt des Wagnisses eingeht, einfach darauf zu vertrauen, und das sagt der Hauptmann hier, sprich nur ein Wort und es genügt. Und das sagt er nicht Jesus persönlich, sondern das sagt er durch seine Knechte. Er vertraut so stark, dass er selbst nicht hingehen muss. Und wenn euch etwas wichtig ist, mal im Ernst, dann kümmert ihr euch selbst darum. Dann lasst ihr diese Botschaft nicht überbringen. Dann geht ihr hin. Doch der Hauptmann vertraut so sehr darauf, dass das genügt. Er lässt seine Knechte zu Jesus schicken und sagt ihnen, dass ich darauf vertraue, dass ein Wort von diesem Menschen, von dem ich glaube, dass er Gottes Sohn ist, genügt. Weil ich selbst Befehle austeilen kann und selbst Befehle empfange. Ich weiß, wie das ist. Aber ganz schnell kann man diesen Text jetzt auch missverstehen. Ja, es kann ja auch bedeuten, vertrau einfach wie der Hauptmann, ohne nachzudenken. Gehorche einfach irgendwelchen Befehlen. Und in der letzten Woche habe ich das so ein bisschen erfahren. Ich habe da mal so eine Jugendzeitschrift. Vielleicht haben das einige mitbekommen, dass gerade in Deutschland, weit jedenfalls unter Jugendlichen, eine große Diskussion entstanden ist aufgrund dieser Zeitschrift. Ja, die aktuelle Youngster-Ausgabe mit dem Hauptthema Psst, ne? Also nichts anderes als Tabuthemen werden da angepackt. Unter anderem, ich schlage mal das Inhaltsverzeichnis auf, Sex, wie Gott ihn will, ich bin schwul und will mich taufen lassen, Schweinefleisch esse ich nicht oder esse ich. Also Themen, die ordentlich für Wirbel gesorgt haben, dass so weit ging, um jetzt mal ein paar Interner hier zu nennen, dass die Baden-Württembergische Vereinigung einen offiziellen Beschluss verfasst hat, dass diese Zeitschrift in der Vereinigung nicht mehr ausgelegt und nicht mehr beworben werden darf. Und sie quasi wie dieses Bild diese Zeitschrift mundtot gemacht haben. Ich finde, das ist eine sehr gewagte Entscheidung, die ich auch selbst kritisiere. Also öffentlich auch, da kann man mich gerne auch nochmal kritisieren, dass ich das auch noch öffentlich mache. Aber ich glaube, dass diese Botschaft eines Maulkorbs sehr viel mit diesem Text zusammenhängt. Weil die Frage steht ja auch, denke ich einfach nur mit, was wir sowieso immer glauben? Oder was darf ich auch selbst hinterfragen? Die Frage, die da mit drin steckt, ist ja auch, und jetzt kommen wir mal ein bisschen ins Heiße, wenn ich in die Diskussion eingreifen möchte, wenn ich etwas sage, wenn ich etwas hinterfrage, darf ich der Tradition unserer Kirche widersprechen? Darf ich einfach mal was in den Raum werfen, was von der Norm abweicht? Oder bedeutet dieses Vertrauen, das der Hauptmann hier an den Tag legt, nicht nachzudenken, einfach machen? Das, wie es schon immer so war. Was bedeutet das? Was bedeutet auch eine Entscheidung, wenn etwas nicht passt, wenn etwas plötzlich angepackt wird und vielleicht auch nicht so, wie man das selbst sieht? Wie reagieren wir darauf? Und was bedeuten unsere Entscheidungen, die vielleicht jemanden verbieten, anders zu denken? Für mich bedeutet das, um das mal ganz deutlich zu machen, dass Jugendliche nicht querdenken dürfen, beziehungsweise nur so lange, wie sie dementsprechend, was sowieso schon gesagt wird. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir einfach alles beliebig so erzählen, aber ich möchte damit auch deutlich machen, wir feiern zurzeit unser 150-jähriges Gemeindejubiläum. 150 Jahre Adventgemeinde. Und wenn man sich anschaut, dass damals alle mit solchen Zeitschriften kommuniziert haben, da gab es alle möglichen Zeitschriften, Review and Herald, auch sowas ähnliches wie Adventisten heute auf Amerikanisch, viele Zeitschriften parallel. Und dann ist da so etwas passiert, dass Ellen White einen Artikel geschrieben hat oder jemand anderes und dann hat das jemand nicht gepasst. Wie haben die damals reagiert? Sie haben nicht diese Zeitschrift verboten. Nein, sie haben einen Artikel als Antwort geschrieben. Letzte Woche haben wir in Barmbek über diese Themen geredet und auch ganz kontrovers. Das war nicht einfach nur, ja, wir stimmen allem überein. Nein, es war einfach, die Zeitschrift hat genau das geschafft, was sie wollte, zur Diskussion anregen. Sachen auf den Punkt bringen. Und es geht nämlich nicht darum in diesem Text, und das möchte ich jetzt hier mal deutlich machen, dass man einfach Glaubensthesen ohne nachzudenken befolgt. Hier geht es um ein Vertrauen, das eine Person betrifft. Hier geht es um ein Vertrauen, das hier angesprochen wird, dass der Hauptmann Jesus Christus komplett vertraut, ohne Widerworte. Ja, hier geht es um bedingungsloses Vertrauen, aber nicht um naives Vertrauen in Tradition oder Glaubensaussagen, die wir schon immer hatten. Und mir geht es jetzt nicht darum, jetzt hier eine Revolte loszubrechen oder etwas auf den Kopf zu stellen, aber eine Stärke unserer Kirche, und das möchte ich im 150-jährigen Jubiläum immer wieder betonen, war es, und ich hoffe, dass es das auch bleibt, quer zu denken, weiter zu denken oder auch wieder zurückzugehen zu den Wurzeln. Ja, das mögen jetzt andere vielleicht auch nicht gerne hören, aber es bedeutete, dass wir im Diskurs waren, dass Sachen in den Raum geworfen wurden und dass man sich gerieben hat und dass dieser Freiraum da war. Das Vertrauen, was hier bei dem Hauptmann angesprochen wird, ist ein Glaube, der aus einem Vertrauensverhältnis lebt, der aus einer Wertbestätigung schöpft und der dann wagt, Jesus zu vertrauen, einer Person, einem Menschen, nicht einer Meinung von uns, diesem Christus. Und diese Frage führt uns dann schon in die bedingungslose Nachfolge. Wieso betont Jesus das hier so doll? Solchen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Den habe ich nicht gesehen. Und er sieht in einem Menschen, der eigentlich keine Chance hatte, zum Volk dazu zu gehören, einen Menschen, der ein Nachfolger ist, ein Christ, jemand, der glaubt. Dieses Wort hätte so ein Jude damals in der Zeit nicht ausgesprochen. Das ist das radikal Neue, was Jesus hier hineinbringt. Er sieht absolute Nachfolge, und zwar in der Person Jesu Christi. Vielleicht hat der Hauptmann hier und da noch Sachen anders gemacht, vielleicht Sachen, die Jesus noch in einzelnen Details ansprechen würde, wo er sagt, naja, da wie du vielleicht manchmal, keine Ahnung, irgendeinen römischen Gott anbetest, nebenbei auch noch, würde vielleicht nicht gehen. Ich weiß nicht, welche Themen er vielleicht noch angesprochen hätte, aber den Glauben, den er hier sieht, einfach auf das Wort Jesu zu vertrauen, da muss ich sogar manchmal sagen, wow, als Kind konnte ich das noch. Als Kind einfach ohne nachzudenken zu vertrauen, und da merkt man schon wieder, ohne nachzudenken, das verlieren wir. Es hat eine positive Seite, dieses Nachdenken, und ich will es gerne fördern, aber es hat auch etwas, was uns manchmal in der Nachfolge zu Jesus bremst. Und zwar diesen Schritt mit Jesus einfach mal mitzugehen. Einfach zu gehorchen. Gehorchen, und zwar positiv. Er will da nicht einfach so einen Knecht haben, und das sieht man schon in dieser Erzählung, dass selbst der Hauptmann und der Sklave in einem liebevollen Beziehungsverhältnis waren. In einer Zuneigung, in einem Vertrauensverhältnis. Und zu so einem Gott kann ich nicht nur Ja sagen, auf so einen Gott kann ich auch hören. Und das bedeutet für mich, als Adventist, dass wir Glauben aus dem Vertrauen schöpfen, dass wir uns immer wieder gegenseitig bestätigen, du bist es wert. Du bist es wert. Egal, wie du denkst. Aber wag auch deinen Glauben. Wag auch dich zu hinterfragen. Wag auch dich zu hinterfragen, ob deine Meinung vielleicht richtig ist oder ich mich. Aber wag es, mit dieser Person zu leben. Darum geht es. Das findet Jesus so genial an dieser Geschichte. So sieht Glauben aus. Ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir diesen Fokus behalten und dass wir in unserem Jubiläumsjahr, das da an den 150 an diesen Postern hängt, vielleicht bestellen ja jetzt endlich mal ein paar Erwachsene auch diese Zeitschrift und ein paar Jugendliche, dass wir merken, Diskussionen sind total wichtig. Glaube wird gestärkt, wenn wir im Gespräch sind. Und wenn da jemand querdenkt, dann verbiete ihn nicht den Mund, sondern rede mit ihm. Amen.